NDR Info. Die Reportage.
Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Und komm heil zurück!
Auf bald, Mina! Mach dir keine Sorgen! Auf bald! Auf bald!
Graf Dracula im Schweriner Schloss. Ein schauriger Gast bei den diesjährigen Schlossfestspielen von Wolfgang Heideck.
Der Innenhof des Schweriner Schlosses. Direkt vor der Obotritentreppe steht die schwarz gestrichene Bühne. Scheinwerfer sind reihenweise im Rechteck an hohen Metallgerüsten montiert. Auf der Tribüne gegenüber etwa 400 schwarze Plastikschalensitze. Den blutrünstigen Grafen zog es in diesem Sommer von seinem Stammsitz in den Karpaten ins Märchenschloss auf der Insel im Schweriner See.
Genau, das ist ja ein sehr schöner Zufall, dass wir den Ort jetzt bekommen haben für den Stoff. Und dann spielt natürlich in Transsilvanien ist auch ein Schloss von Dracula. Wir sind im Schweriner Schloss und dadurch können wir ja fast so realistisch oder wie filmisch diese Schlossambiente benutzen, um das Stück zu inszenieren.
Den 38-jährigen Krzysztof Minkowski hat das Mecklenburgische Staatstheater als Regisseur gewonnen. Nicht nur er weiß das Ambiente des monumentalen Baus zu schätzen. Mit seinen 15 Türmen, über 100 Spitzen, Kuppeln und Erkern gilt es als Neuschwanstein des Nordens. Schönster Landtagssitz Deutschlands, ist Lieblingsmotiv aller Touristen. Auf der Bühne wird es jetzt zum ersten Mal turbulent.
Nun mach schon, du hast das Recht zu beginnen.
Das Glück ist auf deiner Seite, wie immer.
Das Blut.
Zurück!
Drei Vampirinnen in weißen Kleidern mit Schleiern stürzen sich auf Jonathan. Seine verlobte Mine hat er im heimatlichen London zurückgelassen.
Ihr könnt es wagen, ihn anzurühren, denn ich es verboten habe. Das ist mein Engländer!
Dracula hält die Vampirinnen noch zurück. Theater im Schlosshof, zum ersten Mal nach 18 Jahren. Und wenn Jonathan plötzlich über die langgestreckte Balustrade in der ersten Etage hetzt, geht der Blick der Zuschauer die ockerfarbenen Fassaden im Innenhof hinauf, die in den letzten Jahren mit Liebe zum Detail restauriert wurden. Jonathan aber merkt, dass er im Dracula-Schloss in einer Falle sitzt.
Türen, Türen, nichts als Türen, nirgends ein Ausweg als durch ein Fenster. Zu, zu, alles zu. Das Schloss ist ein Gefängnis und ich bin ein Gefangener.
Das Schweriner Schloss spielt mit in dieser Inszenierung. Als üppige Residenz der mecklenburgischen Herzöge wurde es Mitte des 19. Jahrhunderts im Stil der Neorenaissance umgestaltet. Fledermäuse, Särge, geheimnisvolle Orte, all das bietet es auch real, abseits der Theaterbühne. Und natürlich viele Türen. Könnte Dracula da Unruhe stiften im weitläufigen Bau? Über 600 Räume hat das Schloss, darunter bis heute dunkle Verliese, Rückzugsorte für den Karpatenfürsten. Aber während Dracula als Fassadenkletterer jedes Hindernis überwindet oder sich mal vorübergehend in Nebel auflöst, um auch ohne lästige Schlüssel von Raum zu gelangen, braucht der Normalsterbliche einen Begleiter mit Schlüsselgewalt.
Hallo, wir würden einmal gerne in Petermännchengang rein. Und also einmal das aufsperren und dann noch hinten ins Verlies bei den Fledermäusen rein. Da gibt es einen Schlüssel. Fledermäuse. Ja, da stehen wirklich Fledermäuse drauf.
Inga Müller, 33 Jahre, arbeitet seit 2014 im Schweriner Schloss. Zuerst war sie ein Jahr im Schlossmuseum, dann kam sie in die Landtagsverwaltung. Die Dame vom Wachdienst hinter der großen Glasscheibe an der Pforte vom Landtag muss an einer riesigen Tafel eine Weile nach dem richtigen Schlüssel suchen. Und zwar nach einem analogen Schlüssel mit Bart. So einen braucht man für die mittelalterlichen Gemäuer. Denn die Schlüsselkarte von Inga Müller funktioniert da nicht. Wer wo passieren darf im Haus der 1000 Türen, regelt das digitale Profil.
Hier ist ein kleines Feld mit einem Gesicht drauf und es guckt eigentlich immer ein bisschen neutral. Und wenn man eine Schließung hat und die Schlüssel reingesteckt hat, dann lächelt er einen an und wenn man eben keine Schließung hat, dann guckt er traurig. So, ja, da steht Fledermäuse drauf, super, dankeschön. Ja, dann gehen wir erstmal in den Petermännchengang.
Der Weg dorthin führt durch lange Flure und etliche Türen. Hier wartet eine Streumaschine auf den nächsten Winter. Daneben etwas verlassen einige der ausgemusterten Stühle aus dem alten Plenarsaal des Schlosses. Unterwegs in die mittelalterlichen Bereiche geistert uns Dracula schon im Kopf herum. Inga Müller denkt an die alten Schwarz-Weiß-Filme.
Muss ich immer ziemlich lachen. Da war das mit der alten Technik dann vielleicht gar nicht so viel möglich, wie es heute wäre. Das ist ja mit Bela Lugosi, dieser berühmte Film. Und da kann ich mich eben nur daran erinnern, dass man dann bei den Augen, da wurden doch immer so Taschenlampen auf die Augen gelichtet, um dann so dieses Gruselige des Dracula darzustellen. Und daran denke ich natürlich. Und auch an die flatternden Fledermäuse, die dann immer vor den Fenstern hängen.
Der Petermännchengang ist benannt nach dem kleinwüchsigen Schlossgeist. Der hätte zwischen den tonnenförmig gewölbten Mauern wohl noch gerade so stehen können. Für alle anderen heißt es Kopf einziehen. Aber außer dem Schlossgeist und jetzt eventuell Graf Dracula kommt hier inzwischen selten jemand vorbei.
Zum Teil konnte man es im Rahmen von Führungen mit besichtigen, aber Sie merken schon, es ist ziemlich eng, ziemlich staubig auch. Man könnte sich leicht den Kopf stoßen, sodass es heute nur noch für Wartungszwecke genutzt wird. Hier gehen einige Rohre lang, hier müssen mal Lampen vielleicht ausgetauscht werden.
Der Gang endet an einer alten Holztür, die früher in den Burggarten führte.
Genau, also dafür wurde es wahrscheinlich genutzt als Wachgang, um dann auch schnell Gefahr abzuwehren, konnte man denn hier aus dem Inneren des Schlosses eben raus.
Inga Müller kennt jeden Schleichweg im Schloss. Von Beruf ist sie Museologin und Ethnologin. Für eine Tätigkeit in der Landtagsverwaltung eine nicht gerade typische Kombination.
Nö, vermutlich nicht so. Aber ich meine, wir haben ja natürlich auch einen ganz wunderbaren und besonderen Landtagssitz hier mit ganz, ganz vielen verschiedenen Chancen, Herausforderungen. Und da ist natürlich eben bei so einem historischen Gebäude mit so viel Geschichte und eben auch noch mit eingebunden in diesen ganzen Welterbebewerbungsprozess gibt es natürlich auch da besondere Belange.
Denn mit seinem Residenzensemble und dem Schloss im Mittelpunkt ist Schwerin inzwischen deutscher Kandidat für die UNESCO-Welterbeliste. Und Inga Müller kümmert sich in der Landtagsverwaltung um das Thema.
Nur ein bisschen Gewalt.
Von außen, vom Burggarten aus, ist jene Tür zu erreichen, die sich mit dem Fledermausschlüssel öffnen lässt. Der Weinlaubsaal ist eine Baustelle. Zu DDR-Zeiten gehörte der Raum zum Polytechnischen Museum. Es war eine Art Vorläufer eines Science Centers. Jetzt überbrücken Bretter Baugruben, Holzrampen ersetzen fehlende Treppen. Seinen Namen hat der Saal von den vielen mit ziegelroten Weinlaub-Terrakotta-Elementen geschmückten Pfeilern. In den gemauerten Wänden sind hier und da Hohlräume in den Fugen zu entdecken. In einem hat jemand einen handgeschriebenen Zettel platziert.
Da sehen Sie zum Beispiel, hier wohnt eine Fledermaus plus zwei, Januar 2014. Da ist dann auch so eine kleine Höhle. Das wird dann sozusagen alles immer mit dokumentiert, um zu gucken, wie es den Fledermäusen, die wir hier haben, geht. Da sind ja auch einige seltene Arten dabei.
In eine Fledermaus verwandelt sich Dracula bekanntlich besonders gern. Um den fliegenden Säugern am Schloss tatsächlich zu begegnen, müssen wir später noch einmal wiederkommen, zu nächtlicher Stunde. Während Dracula den Zuschauern unten im Innenhof Gruselschauer über den Rücken jagt, ahnen die meisten nicht, dass hoch über ihren Köpfen auf dem Dach des Schlosses etwa 250.000 sechsbeinige Wesen ihr Zuhause gefunden haben, die auch mit Freuden saugen, selten erstechen.
Also Bienen saugen, das stimmt in gewisser Weise, aber ja kein Blut, sondern Nektar. Und das Lustige ist ja, dass es die Pflanzen eher animiert, noch mehr Nektar zu machen. Das heißt, irgendwie mögen die Pflanzen das wohl auch. Ich weiß nicht, wie oft man Dracula zu sich einladen würde, vielleicht nur einmal. Und das mit dem Stechen tun sie ja nur in höchster Not. Also wenn man die Kiste grob fahrlässig öffnet und da viel Radau macht, dann entsteht der Impuls der Wehrhaftigkeit. Ansonsten sind die Bienen tatsächlich ja sehr friedlich.
Imker Mirko Lunau, rasengrüne Latzhose und hellbrauner Hut. An einem warmen Frühlingstag hat er seinen Transporter im Schloss Innenhof geparkt und sucht zusammen, was er oben auf dem Schlossdach brauchen wird.
Ich mache jetzt ein paar Vorbereitungen. Also ich fülle ein bisschen Rauchtabak hier in mein Glas ein, ein bisschen Weidenholz, was ich da oben gleich anmache. Ich habe meine Kiste da mit meinem Werkzeug. Und mein wichtigstes Werkzeug, den Stockmeißel, den nehme ich auch mit. Damit kann ich die Kisten aufmachen.
Was mit muss nach oben, will gut überlegt sein. Denn es dauert schon ein Weilchen, aufs Schlossdach in knapp 30 Meter Höhe zu gelangen.
Jetzt müssen wir ein bisschen zusammenquetschen. So, einmal die Tür zu und jetzt muss das Gitter hier noch vor. Dann fahren wir in den vierten Stock und gehen dann über die Treppe zur Prunkkuppel zu den Bienen.
Der Fahrstuhl mit dem Scherengitter an der weißen Marmortreppe ist der älteste im Schloss. Er führt hinauf zu den Räumen der Landtagsfraktionen. Vor gut einem Jahr brachte Mirko Lunau auf diesem Weg den ersten Bienenstock aufs Schlossdach. Umständlicher ist es schon, als einfach zum Bienenwagen am Feldrand zu fahren. Aber wie sich zeigt, sehr lohnend.
Das ist ja so, dass das hier einfach der Stand ist, wo die Bienen am besten versorgt sind in meiner ganzen Imkerei. Und deswegen nehme ich das gerne auf mich, die ganze Mühe.
In diesem Frühjahr hat Mirko Lunau 4 weitere Holzkästen mit 4 Bienenvölkern aufs Schlossdach gebracht. Jetzt will er schauen, wie sie sich entwickeln.
Also wenn man da ans Flugloch guckt, dann sieht man ja, dass da Bienen reinkrabbeln mit Pollenhöschen. Die haben hinten an den Hinterbeinen so schöne bunte Pollenknüttelchen. Und dieser Pollen ist eben für uns auch wichtig als Imker, weil das Immunsystem der Bienen nur dann gut ist, wenn die möglichst vielfältigen Pollen gegessen haben. Und wir haben hier im Schloss letztes Jahr mal den Honig untersuchen lassen auf seinen Pollengehalt und haben eben festgestellt, dass da 35 verschiedene Pollen drin waren. Also eine große Vielfalt. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum es den Bienen hier oben gut geht. Sie sehen ja auch, jetzt fliegen welche rein mit Orangenpollen. Gelben Pollen haben wir auch.
Wie eine tiefe Schlucht wirkt der Schlossinnenhof aus dieser Höhe. Jenseits der Bienenkästen, in deutlichem Abstand vom Rand, führt auf einem Metallrost ein mit einem Geländer gesicherter Pfad über die Dachlandschaft. Von der Kuppel des Hauptportalturms grüßt der goldene Erzengel Michael herüber. Bei Sonderführungen ist dieser Pfad auch für Besucher zugänglich. Gerade kommen einige vorbei. Interessiert beobachten sie den Imker an den Bienenstöcken.
Sie werden Fotos direkt neben den Bienen gemacht und keiner hat Angst. Und so kann es auch sein. Ne? Guten Tag. Ja, die Bienen wissen hier immer, was die Stunde geschlagen hat. Ne?
Die Glocke im Uhrenturm haben wir hier oben auf Augenhöhe. Dass Mirko Lunau jetzt auch zum Fotoobjekt der Touristen wird, stört ihn keineswegs. Die Aufmerksamkeit ist erwünscht.
Das ist ja das, was wir wollten. Wir möchten als Imker darauf hinweisen, dass wir tatsächlich da draußen ein Problem haben mit Insektensterben. Einfach weil die Nahrungsgrundlage fehlt. Ganz unabhängig von den Pestiziden. Ob man die nun braucht oder nicht, ist ja manchmal eine Haltungsfrage. Aber es fehlt einfach an Nahrungsangebot. Und insofern freue ich mich darüber, dass hier Öffentlichkeit entsteht und Nachfragen entsteht und die Menschen, wenn die Führungen hier vorbeigehen, eben auch sich wundern können, warum Bienen hier auf dem Schlossdach so viel besser gedeihen als draußen auf dem Land.
Geradezu sensationell sei der Honigertrag im ersten Jahr gewesen. Viel höher als bei den Völkern auf dem Lande. Und das, wo zwar in nächster Nähe Türme und Türmchen emporragen, aber weit und breit keine einzige Blüte zu sehen ist.
Wir stehen hier zwar auf dem Schlossdach und hier ist überall Stein und Dach, aber die Bienen befliegen ja einen Bereich von 30 bis 50 Quadratkilometern im Umkreis vom Stock. Das heißt, die fliegen hier in die Schelfstadt und eben unten in die Gärten. Und wir haben letztes Jahr gelernt, dass hier einfach ein kontinuierliches, ständiges Nahrungsangebot ist in großer Hülle und Fülle. Und das macht eben diese Gesundheit auch aus, die wir hier auf dem Dach erleben.
Nahrung den ganzen Sommer über. Ganz anders als für die Völker am Rand intensiv bewirtschafteter Felder, wo eine Hungerzeit beginnt, wenn der Raps verblüht ist. Ja. Mit einem kleinen Blasebalg entzündet Mirko Lunau den Rauchtabak im Smoker, einem silbern glänzenden Gefäß. Der Rauch soll die Bienen ablenken, falls sie sich bedroht fühlen.
Das nehme ich erst das Blechdach ab. Und dann den Honigraum.
Mirko Lunau zieht ein Rähmchen mit Waben aus dem Kasten.
Wir sehen hier Bienen in den Wabengassen. Die Arbeiterinnen, die so ein bisschen kleiner sind, und die Drohnen, die Männer, so ein bisschen größer und gedrungener sind. Und die sind ein Zeichen dafür, dass das Volk sich eigentlich gerne dann auch in den nächsten Wochen vermehren möchte.
Und Dracula, kann es sein, dass der die fleißigen Schlossbienen aus der Bahn wirft?
Ich bin schon ein bisschen in Sorge, dass der Lärm und diese tiefen Geräusche, vor allen Dingen die Bässe, hier oben dann für Unruhe sorgen. Das wird bestimmt so sein. Und wir haben natürlich hier eine Stadtsituation generell. Auch wenn hier kein Theaterstück passiert oder keine Bauarbeiten, dann ist es hier hell und viel lauter als auf dem Land. Aber es ist immer so, ich sage, einen Tod muss man sterben. Nicht? Also die Bienen haben hier Nachteile, so wie der Stadtmensch auch Nachteile hat. Und sie haben hier Vorteile. Und offensichtlich sind die Nachteile bisher schwächer als das, was sie an Vorteilen hier haben.
Und wenn die Ernte gut ausfällt, können bald die Besucher des Museums im Schloss den Honig kaufen. Zum Beispiel im Museumsshop. Hier startet auch der Rundgang durch über 30 prachtvoll restaurierte Räume. Vorbei an kostbaren Gemälden und Skulpturen. Die Gefahr, dem berühmten untoten Dracula zu begegnen, dürfte in diesem Bereich eher gering sein. Aber immerhin kann der Besucher ein Wesen kennenlernen, das schon seit Jahrhunderten in diesem Schloss leben soll. Und von dem jener mysteriöse Gang im mittelalterlichen Teil des Schlosses, der Petermännchengang, seinen Namen hat. Museumsleiter Ralf Weingart öffnet eine schmale Tür, gut gesichert mit einem dicken Metallgitter.
Und jetzt sind wir in dem kleinen Wendelstein. Und da führt uns eine eng gewendelte Treppe, ein Stockwerk höher in die Belle Etage, wo früher die Großherzogin gewohnt hat. Da erwartet uns die nächste Tür. Das waren auch Erschließungswege für die Dienerschaft, die natürlich nicht die großen und repräsentativen Treppen nutzen sollten, sondern die kleinen, unauffälligen und dann auch die Flure erreichen, von denen die Räume versorgt und erschlossen wurde.
170.000 Besucher zählt das Schlossmuseum pro Jahr. Wir eilen durch rote Audienz- und Teezimmer, die Vorzimmer der Wohnung der Großherzogin.
Rechts scheint heute sehr schön die Sonne über den Schweriner See in die Räume. Dann passieren wir das Blumenzimmer und das Wohnzimmer der Großherzogin und biegen hier ein in einen kleinen Flur vor der sogenannten Obotritentreppe. Das war das Haupttreppenhaus zum Erreichen der Wohnungen von Großherzogin und Großherzog. Und da empfängt uns hier dieses wunderbare Gemälde, was ein kleines Männchen zeigt, das eben der Überlieferung nach das Petermännchen sein soll.
Es steht auf Stelzen, in einer Tracht aus dem 17. Jahrhundert mit Stulpenstiefeln, Mühlsteinkragen und spitzem Kegelhut. Das Petermännchen gilt als gutmütiger Schlossgeist. Könnte ihn die Anwesenheit des eher übel beleumundeten Dracula im Schloss eventuell beirren? Unwahrscheinlich, meint Ralf Weingart.
Unser Petermännchen ist gestählt durch Jahrhunderte und soll ja bis in slawische Zeit auch zurückreichen. Ich glaube nicht, dass sich das durch diesen transsilvanischen Graf hier irgendwie verwirren lässt, sondern das wird gucken, dass Haus und Hof, also Schloss und Schlossinsel, in Ordnung bleibt und hier alles mit sozusagen guten und rechten Dingen zugeht.
Einen Ort muss der kleine Schlossgeist dabei besonders gut im Auge behalten in diesen Tagen. Den Dachboden direkt über dem Thronsaal des Schlosses. Ein kahler Raum, in der Mitte eine alte Kurbel, mit der sich einst die Höhe des Kronleuchters vom Thronsaal einstellen ließ. Eine Dame mit schulterlangem Haar begleitet uns dorthin.
Ich bin Annette Schwarz und ich arbeite in der Landtagsverwaltung, mache Öffentlichkeitsarbeit, also das heißt Kellerkuppelführungen. Ich betreue externe Veranstaltungen und bin auch für die Ausstellungen im Haus zuständig.
Blickfang auf diesem Dachboden sind links von der Kuppel zwei Särge. Die Deckel liegen schräg auf dem Unterteil. Mächtig mitgenommen vom Zahn der Zeit, abgewetzt sehen sie aus. Nur die geschwungenen Füße deuten noch auf einstigen Glanz. Und die Särge sind groß, sehr groß. Dabei ist von hünenhaften Herzögen nichts überliefert.
Das liegt aber daran, weil in diesen Transport- oder Paradesarg kam der Sarg. Weil die wurden nur benutzt für die Parade, eben das Optische. Dann kam der Verstorbene in einen Holz- oder Zinksarg, wurde hier eingebettet und wurde dann in der Kirche aufgebahrt.
Durch die merkwürdige Lage der Deckel wirken die Särge, als wären sie kürzlich benutzt und nur nachlässig wieder geschlossen worden. Vielleicht sogar des Öfteren?
Ich habe den Eindruck, dass die Öffnung wirklich sich vergrößert. Ob das jetzt von allein ist oder ob da jemand heimlich dran spielt, das glaube ich nicht. Ich denke, das Holz verändert sich, das arbeitet ja. Ich empfinde die Öffnung größer. Was natürlich noch mehr einlädt, oh, darf ich mich mal reinlegen? Was viele, besonders Jugendliche und Kinder, fragen, darf ich mich mal reinlegen?
Die fast einladend halb geöffneten Särge dürfte in diesen Tagen auch Graf Dracula bemerken. Ob er sich den Ort für seine Ruhestunden tagsüber aussucht? Das Dachgeschoss hat jedenfalls über einige Fenster eine direkte Verbindung zum Schloss Innenhof, dem Schauplatz des Spektakels.
Insofern ist es gar kein Problem, dass er hier hochgehen könnte. Aber er würde enttäuscht sein, wenn er die Särge sieht, weil die einfach nicht mehr zum Schlafen für ihn geeignet sind. Schäbig, aber schön und schön gruselig ein bisschen. Es sei denn, er bringt sein eigenes Bettzeug mit, dann könnte er sich das vielleicht wieder herrichten.
Auch von der Bühne rollt jetzt ein dunkler Sarg. In dem liegt Mines Freundin Lucy, die Dracula zum Opfer gefallen ist. Die kleine Gruppe der Dracula-Verfolger hat sich mit Kreuzen und großen Knoblauchknollen bewaffnet. Falls die Knoblauchvorräte zur Neige gehen, ist im Schloss für reichlich Nachschub gesorgt.
Das ist pürierter Knoblauch in Öl. Und ansonsten der Frische ist in der Gemüsekühlzelle.
Peter Kleen, schwarze Jacke und kurze weiße Haare, ist Küchenchef im Schloss. Er hält ein großes 5-Liter-Glas mit püriertem Knoblauch in der Hand. An die 200 Essen gehen jeden Tag im Landtagsbistro über die Theke für Abgeordnete und Besuchergruppen. Auch Schloss, Café und à la carte Restaurant in der Orangerie werden von hier versorgt. Dafür sind in der fast 200 Quadratmeter großen Küche riesige Dampfgarkessel, Blockherde, Abwäschen und Kühlzellen aneinandergereiht.
Wo ist mein Stahl? Mein Stahl ist...
Jetzt sucht Peter Kleen seinen Messerschleifer. Ob Kochmesser, Konditormesser oder Turnierwerkzeuge, alles muss scharf sein, in diesen Tagen ganz besonders, damit kein Blut fließt, jetzt, wo Dracula im Schloss ist.
Je schärfer das Messer ist, je weniger schneidet man sich. Das ist immer das, was wir unseren Jungkirchen oder auch unseren Lehrlingen versuchen beizubringen. Das ist immer die, ich sag mal, die vernünftige Schnitttechnik, also die Führung des Messers. Das ist das A und O in der Küche. Und wenn ich das beherrsche, dann kann ich auch die Augen zumachen. Das geht.
Abendstimmung im Burggarten hinterm Schloss. Wenn sich Dracula in eine Fledermaus verwandeln sollte, trifft er hier möglicherweise auf etliche Artgenossen. Aber erstmal watscheln Wildgänse über die Wiese. Wellen umspülen die großen Steine am Ufer. Ein Schwan plustert sich auf. Fast in Augenhöhe zieht nur ein paar Meter entfernt ein Graureiher mit federndem Flügelschlag vorüber. Auf die Grotte im Burggarten steuert eine Gruppe von 6 Leuten zu, die nicht wie Touristen aussehen.
Mein Name ist Christine Augustin, ich bin Biologin und ich setze mich hier ehrenamtlich für den Fledermausschutz am Schloss ein. Und um das zu bewirken, untersuchen wir die Fledermäuse, die am Schloss vorkommen, gucken uns regelmäßig, wie viele Tiere da sind und bringen sie auch und verfolgen so ein bisschen ihr Leben am Schloss.
Fledermaus-Monitoring heißt das auch. Einmal im Monat kommt Christina Augustin mit ihren 5 Mitstreiterinnen von der Fledermausgruppe in den Sommermonaten hierher. Immer kurz vor Sonnenuntergang. Christina Augustin öffnet eine Plastiktüte.
Das ist jetzt hier das Fledermausnetz, was wir dafür verwenden. Wir fangen also die Fledermäuse mit einem Netz. Wir messen sie, wir beringen sie und können daran auch durch die Beringung erkennen, ob sie öfter mal in der Grotte vorbeischauen.
Und sie schauen vorbei. Über 2000 Beobachtungen von Fledermäusen hat die Schweriner Gruppe seit 1990 dokumentiert. Fein wie ein Haarnetz ist das weiße Gespinst, das jetzt in Längsrichtung in der Grotte aufgespannt werden soll. Und zwar an mehreren Metallstangen, wie sie auch für Zelte verwendet werden. Zusammengesteckt aus Einzelteilen sind sie wohl 3 Meter hoch. Mit einem Seil zurrt Sebastian eine der Stangen an dem Pfeiler der Grotte fest.
Genau, damit einfach die Stange fest stehen bleibt, weil wir die halt nicht gescheit befestigen, sonst anders gescheit festkriegen, sodass das Netz halt gespannt bleibt und stehen bleibt.
Sebastian ist Landschaftsplaner, ebenso wie seine Freundin Lisa. Beide gehören erst seit kurzem zur Schweriner Fledermausgruppe. Die Leidenschaft für diese kleinsten nachtaktiven Säugetiere teilen beide.
Ja, das ist dieses, vielleicht auch noch aus den Märchen, dass man sagt, die Vampire der Nacht. Oder das ist halt, viele haben ja auch Angst vor Fledermäusen, weil sie sie eben nicht kennen und das eigentlich so süße Tierchen sind, wenn man dann mal näher in Kontakt damit kommt. Und weiß ich nicht, das finde ich ganz spannend.
Die künstliche Grotte im Burggarten wurde Mitte des 19. Jahrhunderts aus Granitfindlingen zusammengefügt. Einige der Pfeiler stehen im Wasser. Vor allem im Deckenbereich des über 3 Meter hohen Gewölbes haben die Fledermäuse ihre Quartiere. Aber wo bleiben sie heute Abend? Das Netz ist gespannt, die Sonne untergegangen. Christina Augustin schaut prüfend aus der Grotte Richtung See.
Es ist vielleicht noch ein bisschen zu hell und es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Wind, aber wenn ich so die Insektenwolken sehe, dann denke ich, dass die bald kommen werden. Der Wind hält die Tiere jetzt nicht unbedingt ab. Aber den genauen Zeitpunkt kann man halt nicht voraussehen.
Am Ende der Grotte führt eine Flügeltür zum Weinlaubsaal, einem der beliebten Fledermausquartiere. Ob von dort heute Abend Dracula als Fledermaus Richtung See startet?
Gut möglich, es ist dunkel, es ist kein Licht da. Ich hoffe, dass wir ihn heute nicht im Netz haben.
Und wenn doch?
Ja, dann kriegt er einen Ring und dann werden wir weitersehen. Dann wird er vermessen und dann schauen wir mal. Wir haben keine Angst vor Dracula.
Längst ist es dunkel. Nur noch der gelbliche Schein einer Laterne dringt in die Grotte. Ab und an streifen die Fledermausforscher mit dem Strahl ihrer Stabtaschenlampen über das wohl 12 Meter lange Netz. Und da ist sie. In knapp 2 Meter Höhe hat sich die erste Fledermaus im Netz verfangen. Sebastian umschließt sie vorsichtig mit seiner Hand.
Aua! Au!
Sauer!
Zu dritt versuchen Sebastian, Lisa und Petra von beiden Seiten des feinen Netzes die Fledermaus zu befreien, was sich als schwierig erweist. Die filigranen Fledermausarme mit der hauchdünnen Flughaut haben sich im Netz verhakelt. Und die Fledermaus wehrt sich nach Kräften, beißt zu.
Aua! Dann lass doch mal los, du Monstrum. Ich würde dich gleich.
Das Problem ist, die wollen sich dann auch nicht befreien lassen, weil sie das jetzt als Bedrohung wahrnehmen.
Fledermaus-Schreie, deutlich vernehmbar. Während die Tiere ansonsten zur Orientierung Wellen im Ultraschallbereich aussenden, die für menschliche Ohren nicht zu hören sind.
Warum ist er so sauer? Wow. Himmeldonnerwetter.
Ist zickig, das Teil. Aua.
Und blutet?
Ach, die kommen ja nicht durch die Lederhautschicht durch, aber es zwickt ungemein. Das ist so wie Nadelstiche rausgerissen. Das ist ganz fies.
Der unangenehme Schmerz kann der Fledermausbegeisterung bei Petra allerdings nichts anhaben.
Ich finde das so toll, weil die halten mir so viel Mücken vom Hals, dass ich sehr begrüße, dass die hier sind.
11 verschiedene Arten der streng geschützten Tiere haben die Schweriner Fledermausforscher im Laufe der Jahre am Schloss nachgewiesen. Die Fransenfledermaus und die Zwergfledermaus, aber auch stark gefährdete Arten wie Mausohr oder Teichfledermaus. Heute sind nach einer Stunde nur 2 Exemplare im Fangkorb gelandet. Um das Geschlecht von Nummer 2 zu bestimmen, genügt Petra ein Blick auf die Bauchseite.
Er ist ein Junge, definitiv. Ein Wasserfledermausmännchen. Bei uns kurz ein Wassermann.
Für die magere Ausbeute hat Christina Augustin eine eindeutige Erklärung.
Es liegt am Wind und an der Windrichtung, aber das lässt sich immer schwer vorhersagen, wie genau der Wind jetzt in die Grotte rein bläst und das Netz bewegt, weil das ist das, was die Tiere auch wahrnehmen können. Normalerweise ist das Netz so fein, dass die Tiere das nicht registrieren. Wir haben viele Tiere fliegen sehen, also wir wissen, dass sie da sind. Mal wieder sehr geheimnivoll.
Es ist eine halbe Stunde vor Mitternacht, als Christina Augustin mit ihren Mitstreitern im Auto eine Waage aufbaut, ein Protokollblatt vorbereitet. Bevor sie wieder davonfliegen dürfen, werden die beiden Fledermäuse gemessen, gewogen und beringt. 6 und 7 Gramm schwer sind die Tiere. Im Licht der Taschenlampe lässt sich endlich auch das winzige Gebiss der besonders angriffslustigen Fledermaus in Ruhe begutachten. Vampirhaft vergrößerte oder gar herausstehende Vorderzähne hat sie nicht.
Aber die Zähne sieht man auch, der kann hier kaum in unsere Finger beißen. So weit kann er das Maul gar nicht aufmachen. Ein Mini-Dracula halt.
Glaubst du an die Liebe, die alles vermag und an dich selbst?
Ja.
Auf der Bühne dagegen spitzt sich die Lage zu. Dracula ist im Begriff, Jonathans Verlobte Mine ins Reich der Untoten zu holen.
Mina Morell, wirst du den Herrscher der Dunkelheit, Fürst Dracula, über den menschlichen Tod hinaus treu sein?
Ja.
Fürst Dracula, sie dürfen die Braut jetzt beißen.
An 18 Abenden kreuzt Dracula in diesem Sommer im Schlosshof auf. Alle Vorstellungen sind restlos ausverkauft. Das freut auch Armin Tebben, Verwaltungschef im Schweriner Landtag. Er hat geholfen, für das Theater an diesem Ort die Weichen zu stellen.
Die Schlossfestspiele haben ja eigentlich einen Ursprung hier im Schloss Innenhof, der eine wunderbare Atmosphäre hat. Ist ja damals nur wegen der Baumaßnahmen, die notwendig waren, ausgezogen. Und hat sich das Opernformat auf dem Alten Garten etabliert. Aber als das Theater signalisiert hat, sie würden gerne parallel ein Schauspiel machen, haben wir sofort gesagt, das finden wir eine ausgezeichnete Idee und sollte der Beginn einer neuen Tradition werden.
Zumal demnächst keine weiteren großen Bauarbeiten dem Theaterspielen in die Quere kommen können. Denn bis zum November sollen die letzten Gerüste fallen. Dann ist das Schloss einmal komplett instand gesetzt, in 28 Jahren für knapp 160 Millionen Euro.
Du hast mir das ewige Leben versprochen. Du hast es versprochen! Du hast es versprochen!
Und der Schlusspunkt im Stück? Stirbt Dracula diesmal endgültig? Darauf sollte man lieber nicht hoffen.
NDR Info, die Reportage. Graf Dracula im Schweriner Schloss. Ein schauriger Gast bei den diesjährigen Schlossfestspielen. Von Wolfgang Heideck. Technik Jonas Teichmann, Regie Jürgen Kopp, Redaktion Doris Schiederich. Musik
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.